Hätte das irgendwie anders ablaufen können? Also wäre zum Beispiel ein Bankenschnitt in Griechenland früher möglich gewesen? Hätte das irgendwelche Folgen gehabt?
Ja, selbstverständlich. Also was wir herausfinden hier und beziehungsweise empirisch belegen, ist, dass der Staat viel zu früh in die Eigenkapitalposition gegangen ist. Man hat Gläubiger, die eigentlich in der ersten Linie sein sollten, Verluste zu tragen nach dem alten Eigenkapital, ja. Also wir nennen diese Gläubiger Nachranggläubiger. Das sind Schuldverschreibungen, die im Insolvenzfall unmittelbar nach den Aktien beschnitten werden. Die hat man großteils in Frieden gelassen. In Spanien ist es so, man hat sie beschnitten, aber viele dieser Gläubiger waren leider auch private Haushalte in Spanien. Und es hat einen Prozess gegeben, dadurch, dass man so lange gewartet hat mit der Restrukturierung, dass professionelle Investoren in diesen Papieren rausgegangen sind und Haushalte hereingegangen bzw. gedrängt wurden von den Sparkassen. Ja, die Sparkassen haben diese Papiere vertrieben dort, haben den Haushalten aber über die Risiken nicht viel erzählt und am Schluss wurden diese Haushalte dann faktisch beschnitten in der Restrukturierung. Aber wenn man nach Griechenland schaut zum Beispiel, da sind diese Papiere über Offshore-Vehikel, über die Kanalinseln Großbritannien, sind global verteilt worden und diese Investoren sind nicht eingebunden worden in die Finanzierung der Kapitallücken, die da entstanden sind. Das heißt, der griechische Staat hat viel zu viel in diese Banken investiert und vor allen Dingen auch viel zu hohe Risiken genommen. Denn im griechischen Programm bei den vier großen Banken von den 28 Milliarden, die man da investiert haben, werden wahrscheinlich zwischen 15 und 20 Milliarden verloren sein. Also das ist ein kardinaler Fehler, dass man die Gläubiger, zumindest diejenigen Gläubiger, die unmittelbar in der Verlusthierarchie oberhalb der Aktien steht, dass man die nicht beschneidet. Ich spreche hier noch nicht von Einlegern, so wie wir es in Zypern gemacht haben. Ich spreche auch nicht von ganz normalen Bondholdern, sondern ich spreche eigentlich erstmal nur von den nachrangigen Kreditgebern, nachrangigen Schuldverschreibungsinhabern.
Wäre es denn technisch und rechtlich möglich gewesen, es anders zu machen?
Ja, rechtlich ist ganz wichtig. Was man dazu braucht, ist ein nationales Bankrestrukturierungsgesetz, was es erlaubt, eben auch vor der Insolvenz diese Papiere zu beschneiden und einzubinden in eine Rekapitalisierung. Ich war selber 2 Jahre in der Brüsseler Bankengruppe und wir haben bei jeder Sitzung, da habe ich darauf gedrungen, dass endlich ein europäisches Gesetz vorgelegt wird. Und das war ja auch in der Diskussion die ganze Zeit. Nur es ist aus mir nicht erklärlichen Gründen verzögert worden. Und dahinter haben sich viele nationale Regierungen versteckt, allen voran die griechische. In Spanien haben wir dann darauf gedrängt, dass die spanische Regierung ein solches Gesetz verabschiedet. Und das ist auch unter dem Druck der EZB bzw. der Troika dann geschehen. Wenn Sie so ein Gesetz haben, dann können Sie sagen, selbst dann, wenn ich keine Insolvenz habe, sondern vor der Insolvenz restrukturiere, wir wollen ja nicht, dass die Banken pleite gehen mit den Folgeeffekten, sondern wir machen es vor der Insolvenz. Und dann kann ich dieses Gesetz nutzen, um diese nachrangigen Gläubiger zu beschneiden. Das ist eben in Spanien und auch in Zypern dann der Fall gewesen, aber in Griechenland eben nicht. Und deshalb sind die Kosten der griechischen Bankenrettung auch so exorbitant hoch.
Warum geschieht das so? Ich meine, Politiker haben ja eigentlich ihren Beraterstab, stelle ich mir mal so vor. Jedenfalls hat jeder Staat ein Finanzministerium, das ja auch Experten haben muss. Warum schauen die nicht, dass da im Sinne des Souveräns kostengünstiger gehandelt wird?
Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich meine, Sie wissen ja, die Staaten sind unterschiedlich groß, haben auch unterschiedliche Qualitätsniveaus, sagen wir mal, im Finanzministerium und auch in den Zentralbanken. Also in Griechenland gibt es folgende Konstellation. Die Banken sind sehr mächtig. Die haben auch die Parteien finanziert. Es gibt also durchaus politische Gründe nicht gegen die Interessen der Banken und zu denen gehört nun mal auch der Schutz dieser Anleger vorzugehen. Es gab aber auch schlicht Unwissen in der griechischen Zentralbank über die Maßnahmen, die man hätte vornehmen können. Meiner Meinung nach gab es auch da Lücken beim Internationalen Währungsfonds. Ich habe mit denen gesprochen und hatte so den Eindruck, die hatten das nicht so richtig auf dem Radar. Das ist eigentlich erst so im letzten Jahr richtig in dieser Troika, in den verschiedenen Institutionen aufgekommen, dieses Thema. Aber natürlich, wenn Sie mit Bankern sprechen, dann wissen die das von vornherein, dass das hätte gemacht werden müssen. Nur es gibt natürlich unter Bankern da auch einen gewissen Schweigecode. Ja. Also wenn der öffentliche Sektor nicht von sich aus in der Lage ist, das Thema zu transportieren. In Deutschland haben wir ja ein Gesetz seit 2009, ist aber auch nicht angewendet worden, zum Beispiel bei der Hypo Real Estate. Da haben wir immer noch 4 Milliarden Nachrang ausstehen, obwohl der Bund schon 20 Milliarden verloren hat. Ja, das heißt, der Bund hat nochmal 4 Milliarden zusätzliche Schulden an Leute, die eigentlich hätten mitbezahlen müssen. Selbst wenn sie ein Gesetz haben, muss immer der politische Wille da sein. Also es ist eine Kombination und von Land zu Land auch etwas unterschiedlich. Aber insgesamt ist es natürlich ein Politikversagen, Versagen auch der Regierung.
Was könnte man jetzt tun?
Nein, wir haben jetzt zwei wichtige Ergebnisse. Das eine ist, wir werden diese Restrukturierungsdirektive auf der EU-Ebene bekommen. Dazu ist ein Kompromiss vereinbart worden im Juni. Allerdings erst ab 2018. Und das lässt natürlich immer noch Hintertürchen offen für die nationalen Regierungen, weiterhin keine eigenen nationalen Gesetze zu machen. Was wir aber haben, ist eine von Kommissar Almunia, dem Wettbewerbskommissar, eine Feststellung, dass man ab August eine neue Genehmigungspolitik bei Bankenrettungen machen will. Und zwar werden diese Bankenrettungen verbunden mit der Bedingung, dass man umfassend zumindest diese nachrangigen Gläubiger beteiligt. Das ist nun alles ein bisschen spät, nicht? Weil diese nachrangigen Gläubiger, soweit sie es können, haben natürlich ihr Geld abgezogen, beziehungsweise man hat viele von diesen Papieren sind ja auch zeitlich limitiert. Aber es ist zumindest eine Anerkenntnis dieses Politikversagens, das ich in der Studie beschreibe. Also wir haben hier auf der EU-Ebene durchaus Bewegung. Aber man muss natürlich nach wie vor sagen, dass die Widerstände bei den Banken groß sind und dass auch die Politik große Schwierigkeiten hat, sich da durchzusetzen.
Können Sie nochmal diese nachrangigen Gläubiger genauer charakterisieren? Also für unsere Hörer, die, also genauso wie ich, relativ wenig vom Finanzgeschäft verstehen.
Ja, vielleicht kennt der eine oder andere Hörer das Instrument Genussscheine. Das ist so ein typischer Nachrang. Das ist wird auch an viele Haushalte in Deutschland vertrieben. Das ist ein Papier, das, wenn die Bank Verlust macht, zum Beispiel keine Zinsen auszahlt. Und das im Insolvenzfall dann eben auch vor Einlagen oder vor ungesicherten Schuldverschreibungen beschnitten würde. Wir haben auch gesehen in Deutschland, diese Genussscheine haben auch sehr stark an Wert verloren, zum Teil bei der Hypo Real Estate, aber auch bei Dexia oder bei Hypothekenbanken zum Beispiel. Ich bin sicher, dass der eine oder andere Ihrer Hörer, der sich ein bisschen mit dem Thema Bankschulden beschäftigt, auch so ein Papier im Portfolio hat. Also ich spreche jetzt nicht von dem normalen Zertifikat Ihrer Landesbank oder Ihrer Privatbank, sondern ich spreche hier von Genussscheinen, von als Nachrang deklariertem Kapital. Dann haben wir natürlich auch, was wir als Hybridkapital bezeichnen, das ist eigentlich schon fast Eigenkapital. Das ist oft von institutionellen Investoren gehalten worden. Also es gibt ja den berühmten Fall, zum Beispiel bei der WestLB, dass viele Sparkassen in dieser Art von Kapital gehalten haben oder öffentliche Versicherer. Oft wird dieses Kapital verbrieft, sodass also auch internationale Investoren dort investieren. Ja, der Vorteil ist immer, sie kriegen höhere Zinsen, als wenn sie eine normale Schuldverschreibung kaufen. Der Vorteil für die Bank ist, es wurde bisher als Eigenkapital angerechnet. In der Zukunft werden sehr viel härtere Bedingungen unter Basel III an diese Papiere angelegt. Insofern wird das Ganze wirklich mehr den Aktien ähneln als eigentlich Schulden. Aber ich glaube, es gibt nach wie vor einen großen Markt. Und vielleicht haben Ihre Hörer auch davon gehört, dass es sogenannte COCOs geben soll, Contingent Convertibles, wir würden sagen Pflichtwandelanleihen, die sehr stark regulatorisch bevorzugt werden. Das sind Anleihen, die eben auch diese höhere Verzinsung haben und dann in Aktien getauscht werden, wenn eine Krisensituation da ist. Und diese Anleihen verkaufen sich derzeit sehr gut in Asien zum Beispiel oder bei Investoren in London.
Also das, in Aktien des Emittenten oder in irgendwelche Aktien?
Ja, in Aktien des Emittenten. Also ich gebe mal ein Beispiel. Die Hypo Real Estate 2008 vor der Lehman-Krise, unmittelbar vor der Lehman-Krise, hatte noch 500 Millionen etwa von diesen Pflichtwandelanleihen und hat diese getauscht in Aktien. Nicht? Das ist ein Instrument, mit dem Sie kurzfristig Ihr Aktienkapital verbessern können. Ja? Es ist natürlich strukturiert als Schulden, also Sie kriegen also einen normalen Zinscoupon, aber der Emittent hat die Möglichkeit, das in Aktien zu wandeln. Das ist die große Debatte, die wir haben in der Regulierung derzeit, wie viel von dieser Art von Kapital soll eine Bank emittieren und unter welchen Bedingungen, also der Regulierer legt natürlich auch in gewissem Umfang fest, ob eine Bank unterkapitalisiert ist oder nicht. Also es ist nicht nur eine Entscheidung der Bank selber, sondern auch des Regulierers, der die Bank überwacht. Der Vorteil für einen Investor ist, er bekommt höhere Zinsen. Der Nachteil ist, er ist unter Umständen am Ende Aktienbesitzer.
Mit eben diesem Verlustrisiko der Aktie.
Mit dem Verlustrisiko der Aktie und unter Umständen natürlich mit dem Totalverlustrisiko. Also man staffelt die Schuldverschreibung sozusagen nach Verlustbeteiligung bei Banken sehr stark und ich kann nur jedem empfehlen, der sich mit den Fiskalrisiken von Bankenkrisen auseinandersetzt, sich da ein bisschen einzuarbeiten und nachzuschauen, wie das im Einzelnen aussieht. Denn das ist schon sehr entscheidend über die letztendlichen Fiskalkosten. Noch abschließend, es gab 2010 mal eine Analyse von Fitch, eine Ratingagentur, die gesagt hat, es gibt in den westlichen Ländern, also Nordamerika und Europa, genauso viel Nachrangkapital wie das, was der Staat an Kapital in die Banken hinein investiert hat. Ja, also theoretisch hätte man sich die gesamten staatlichen Rekapitalisierungsaktion sparen können, indem man einfach dieses Nachrangkapital mobilisiert hätte. Das zeigt eigentlich, wie groß die Dimensionen sind. Einerseits der Möglichkeiten, die man hat, eine Bank zu rekapitalisieren, und zwar ohne, dass der Markt zusammenbricht, ohne, dass die normalen Schuldverschreibungsinhaber oder Einleger betroffen sind. Und gleichzeitig zeigt es eben auch die Dimension des Politikversagens, dass man das nicht gemacht hat, zumindest nicht in großem Umfang.